Na, normalerweise kannst du mit dem Eichhörnchen sprechen und dann handelst du mit dem aus, dass es sich nicht genervt fühlt, dass du auf seinem Berg unterwegs bist.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
So.
Aus den Tiefen der Hölle.
Aus den Tiefen der Hölle. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, Mike. Na?
Na, hi.
Bist du im Stress gerade?
Naja, so ein bisschen, ja.
Na, dann lass uns das hier durchziehen.
Also Stress habe ich dann erst, wenn ich nachher zu spät nach Hause komme.
Na, an mir soll es nicht liegen, wobei mein heutiger Kundenservice ist wieder ein bisschen ausführlicher geraten.
Na, bin ich ja mal gespannt, was das ist.
Das ist eine spannende Geschichte heute, sehr, sehr spannend. Wie aus einem Film. Kann ich schon mal anteasern. Es gibt aber meines Erachtens keinen Film. Mhm. Das überrascht mich tatsächlich. Ich muss sagen, Mike, zuvorderst, ich muss heute mal ein bisschen mehr die Fresse halten, weil ich glaube, letztes Mal habe ich dich echt ein bisschen niedergelabert.
Echt? Also,
dementsprechend, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, deswegen, ich halte mich ein bisschen mehr zurück. Ich lasse dich heute mal ein bisschen kommen.
Aha, ne, das klingt jetzt eher so nach dem Motto, so letztes Mal habe ich Gas gegeben, heute mache ich mal einen Autopiloten rein irgendwie.
Ich komme gerade aus dem Gym, Mike, ich habe hier komplett die Energie, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen.
Ne, ey, dann los, presch vor, welche Weibler, ich habe versprochen das letzte Mal, dass ich dich als erstes frage, welche Person aus der Geschichte, tot oder lebendig, würdest du gern mal treffen?
Ach verdammt, das habe ich vergessen, nochmal nachzudenken.
Also ist immer noch Otto der Erste, ja?
Ich bleib da erstmal noch dabei und versuche.
Oder Otto der Film jetzt.
Nee, na, Otto der Erste. Das ist schon, also. Ist eine interessante Zeit, glaube ich. Der Punkt ist ja, ist man dann in dieser Situation oder kann man das überblicken oder bekommt man da besondere Einsichten oder, ne, also es gibt ja auch Zeiten, da würde man gerne mal Mäuschen spielen, aber nur, wenn man nicht direkt involviert
ist. Das stimmt allerdings, ja. Ja, das stimmt. Das ist ein interessanter Einwand, ja. Also jetzt bei dem Titanic-Unglück dabei zu sein, würde ich nur als objektiver Beobachter von oben mal interessant finden, ne. Oder bei irgendeiner bestimmten Schlacht oder, wobei, keine Ahnung, ich glaube, das wäre für uns heutzutage verweichlichte, das wäre so schon vom Zugucken traumatisierendes Erlebnis. Muss man sich.
Ja, schon alleine akustisch, glaube
ja,
ich.
Ja, oh, ich glaube. Krass, ja. Oder also ich hatte mal einen Kumpel, der hat tatsächlich auf so, da ging es aber eher um, an welchen Orten in Raum und Geschichte, Zeit würdest du gern mal sein. Und der hatte da tatsächlich drauf geantwortet, das war bei einem Zivildienstlehrgang so eine Runde, irgend so ein Lehrgang war das und da wurde die Frage mal gestellt. Und der meinte, ich würde gern mal einen Tag mit Voyager 1 mitfliegen. Also mit dem Objekt, was am weitesten von der Menschheit irgendwie entfernt ist, das menschliche Objekt, das ist ja, glaube ich, also ein einziger Objekt, was mittlerweile das Sonnensystem verlassen hat. Menschlichen Ursprungs. Fand ich auch eine interessante Antwort.
Ich glaube, interessant fände ich auf jeden Fall mal das viktorianische England. Also so einfach so wenn es jetzt um Räume geht. Ich glaube ja auch, dass so die Nachkriegsstaaten als Ort zum Leben für einen weisen Mann, glaube ich, ganz, ganz günstig waren, so wenn du mal überlegst, wann war es komfortabler oder weniger komfortabel in der Geschichte. Ich glaube, das war eine ziemlich Gunstzeit. Aber da ist das natürlich dann nicht ganz so spannend, außer wenn man sich dann mit der Popkultur der 60er, 70er auseinandersetzen möchte als Studienfach, sage ich mal. Also Räume macht es dann schon wieder interessanter, muss ich sagen.
Ja, ne? Das ist eine Frage, die wird nicht so oft gestellt, aber ist eigentlich fast...
Mesopotamien irgendwie, ne? Mesopotamien vor 4000 Jahren
ja,
oder so.
Ja, krass. Oder das Tal der Könige zu Hochzeiten oder so. Ne?
Oder? Wobei, war das Tal der Könige nicht immer abgeschieden? Also da war ja, glaube ich, nie
keine
irgendwas.
Ahnung, aber das einfach mal zu sehen, wie es aussah überhaupt. Oder die Pyramiden mit Verkleidung oder so. Das, also ne, mit Kalksteinblende drauf oder was?
Das eine sieht aus wie ein Gorilla, das andere wie ein Arzt, ne? Das,
hä?
Na, weil ich gesagt habe, das mit Verkleidung.
Ach so, oh, jetzt stand ich völlig. Entschuldigung. Warte, ich mache noch mal kurz die Füße hoch.
Ich hab doch gesagt, ich habe Energie mitgebracht.
Das klingt nicht, als ob du gerade aus dem Nobel-Fitnessstudio kommst. Das klingt mir ja eher nach McFit-Halle Neustadt, wo du gerade warst, auf dem Niveau.
Das werde ich nicht kundtun. Ich werde das jetzt auf der Straße häufiger. Ich werde das mittlerweile häufiger auf der Straße in Halle gefragt.
Ach so.
Und das finde ich dann doch ein bisschen zu sehr an die Privatsphäre einschneiden.
Das stimmt allerdings.
Wenn mir dann irgend so ein Rando sagt, oh, wir müssen mal unbedingt zusammen Sport machen, ich so. Nee. Also,
hä? Ja, nee, das ist schon auch ein bisschen, wie soll man sagen, befremdlicher Gedanke, ne? Wenn die Öffentlichkeit von einem öffentlich zugänglichen Ort erfährt, an dem man regelmäßig anzutreffen ist.
Hm.
Ne? Das ist dann schon ein Stück weit Überwachung.
Hm. Ja, ist so. Also im Endeffekt, jedes Mal, wenn ich die Tür verlasse. So. Hm. Ist halt so, es gehört halt dazu, offensichtlich. Ja. Keine Ahnung. Aber je mehr das der Fall ist, desto mehr wünsche ich mich wieder zurück aufs Dorf, das kann ich dir sagen. Weil die Überwachung, die du auf dem Dorf hast, ist im Vergleich dazu dann.
Da wird halt jeder überwacht.
Genau, richtig. Da gehört es einfach dazu.
Oma Inge mit dem Kopfkissen unter den Ellenbogen, komplett Überblick. Ne? Das ist ja dann nicht irgendwie nach Promi-Status gestaffelt oder so.
Genau. Ne? Da hat jeder seinen Share. Ja,
auf jeden Fall. Bist du eigentlich die Woche bei der Gamescom?
Ach, nee, ich komme doch hier gar nicht weg.
Oh Mensch.
Ja, ne?
Das klingt ja fast, als ob man wirklich mal eine Kommandoaktion dich da rausholen müsste. So Spezialkräfte, die sich an der Hausfassade abseilen.
Ja, also ich meine, ich fand es schon schmerzhaft, nicht auf dem Summer Breeze sein zu können dieses Jahr. Wie war es denn überhaupt?
Schön. Also Wetter war super. Also wir sind am letzten Festivaltag da aufgeschlagen. Ne? Also das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, so am letzten Festivaltag irgendwo hinzukommen. Das ist so ein bisschen wie auf dem Planet der Affen landen. Wenn du da...
Der Geruch hing
wenn
über
frisch,
den Weiden.
Wenn du frisch geduscht und voller Elan da so am letzten Festivaltag irgendwo landest. Aber war diesmal keine Schlammveranstaltung und auch keine, ich glaube, wenn überhaupt, also ich glaube noch nicht mal irgendwelche Wetterkapriolen oder so. Es war relativ warm und man hat es den Leuten angemerkt, super. Noch energetisches Publikum am letzten Festivaltag, das war schon richtig cool. Also wir haben den Platz freudestrahlend verlassen. Auf jeden Fall. War richtig cool. Hab auch ein paar coole Bands gesehen, die ich sehen wollte. Obwohl der Promokalender ziemlich gepackt war mit Interviews und allem Scheiß. War, wie immer, Summer Breeze halt, so ist alle ein bisschen gelöster, weil die großen Festivals der Saison schon vorbei sind. Und dass der letzte große Termin ist und da haben alle so ein bisschen, so eine kleine Abschlussfeier der Festivalsaison für alle Beteiligten immer, ne?
Von daher. Ja, das ist am Summer Breeze immer das Schöne. Irgendwie sind alle nochmal besonders gut drauf.
Ja, das ist nur, man merkt nur ultra krass, wie die Zeit vergeht. Also ich kann mich erinnern, als wir das Interview damals im Podcast hatten mit Roman zusammen oder so, gerade mit seinem neugeborenen Kind oder so, das war jetzt riesengroß, lief das da schon irgendwie mit ihm rum. Ja, nee, also im Ernst jetzt, ne? Also
das kann doch nicht älter als 3 sein.
Ja, aber mit 3 können Kinder schon laufen, ne? Und im Vergleich zu damals groß halt irgendwie.
Ja, klar.
Und das ist schon krass. Ja, die Zeit vergeht, ja, weißt du, wie es ist. Ja, und ansonsten, wie gesagt, coole Bands. Sodom habe ich mir angeguckt, bin da fast noch zu spät zu meinem eigenen Auftritt gekommen, weil ich so begeistert davon war.
Ich habe die ja Ewigkeit nicht mehr gesehen. Kann der noch?
Klar, ja, auf jeden Fall. Ja, der hat ja 2 junge Leute jetzt in der Band. Das war eine ganz schöne, so eine Power-Infusion, glaube ich. Also Jörg und so, das sind schon ein geiler Typ. Die das auch Social Media mäßig ein bisschen in die moderne Welt reinziehen. Und auf der anderen Seite natürlich trotzdem Frank Blackfire, den legendären Gitarristen, zurück in die Band. Ist vielleicht das coolste Sodom Line-Up aller Zeiten. Wenn man jetzt mal dafür hält, dass Chris Witchhunter natürlich nicht mehr irgendwo auftreten kann, weil er tot ist. Aber hat Spaß gemacht. Spirit Box war auch super. Als Band, die habe ich am Tag vorher auch schon auf dem Reload Festival gesehen. Da hatten wir ja auch gespielt. Wahnsinnig coole, moderne Band mit dem alten Bassisten von SLA Dying. Auch ein ganz alter Kumpel von uns. Den haben wir auch seit Ewigkeiten das erste Mal gesehen. Und bei der Band ist halt wirklich besonders, das ist mir sehr, sehr beim Reload Festival aufgefallen. Das ist ja noch etwas jünger vom Zuschauerschnitt her. Wie viele junge Frauen und Mädels da vor der Bühne waren und haben sich diese Band angeguckt, ne? Weil diese
schon Role Model
auch, ja, weil ne? diese Spiritbox-Sängerin einfach wirklich, also völlig ohne Plattitüden oder ohne das explizit zu sagen, aber die hat halt wirklich so dieses Statement zu jungen Frauen, ey, du gehörst ja auch dazu in diese Szene, ne? Und da ist nicht irgendwie eine Schickse, die da mit dem Arsch am Mikro wackelt oder so dieses weibliche Begleitwerk, was Metalbands da oft irgendwie haben, sondern die ist da halt echt der Boss auf der Bühne, ne? Und das war schon beeindruckend zu sehen, wie viel Empowerment da von dieser jungen Frau so an die Mädels im Publikum durchgereicht wird, ne? Und wie die abgefeiert haben. Also das fand ich wirklich cool. Also beeindruckende Band, auch handwerklich, musikalisch, wie die spielen. Korn war sowieso.
Funktioniert cool. Das live?
Ja, ja. Also ist ja, kommt ja genug vom Band. Also was ja bei der Musikrichtung keine. Da sind ja wirklich große Synthesizer und Elektrokaskaden, die da vom Band mitgespielt werden. Und ja, also ich glaube, der Gitarrist von denen, der könnte mit zwei Fingern das spielen, was ich den ganzen Abend mit der ganzen Hand mache. Also der,
das ist schon verrückt, ne?
Ist der Hammer.
Also das ist schon ein Skill-Level.
Ist der Hammer, auf jeden Fall. Also geile Band. Kann ich nur empfehlen, wer die nicht kennt, check die mal aus. Ja, also auf jeden Fall bin ich nicht Riesenrad auf dem Highfield gefahren, ne? Das ist schon mal ein Vorteil. Schon eine bisschen krasse Meldung, als ich da irgendwie gehört habe, Riesenrad auf dem Highfield brennt. So, was? Weil das ist ja immer, es ist ein toller Blick, wenn man auf dem Highfield so auf der Hauptbühne steht und spielt irgendwie und dann so die Abenddämmerung rein, dieses Riesenrad im Sonnenuntergang, ist immer ein tolles Bild, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass da so zwei einsame Gondeln brennen. Es ist ja fast wie so ein KI-generiertes Bild, hat man da vor Augen irgendwie, ne?
Ja, das ist so ein sehr antikapitalistisches Motiv.
Ja, also zum Glück, was heißt zum Glück, sind ja doch Menschen verletzt worden, aber zum Glück ist ja niemand ums Leben gekommen irgendwie.
Erstaunlich eigentlich, ja, muss man auch sagen. Ne? Also stell dir mal vor, du bist in so einer Gondel und die fängt plötzlich Feuer. What the fuck?
Ja, na, erstens das und zweitens ist das ja auch, eine riesenhohe Konstruktion inmitten von zehntausenden Leuten, die da auf einmal irgendwie anfängt zu brennen. Ne? Also da ist ja nicht, dass da jetzt hier irgendwie sofort die Flughafenfeuerwehr durchgedüst kommen kann durch die Leute oder was weiß ich. Ich glaube, das ist schon ein krasses Szenario zum Handeln für die Sicherheitskräfte
vor Ort. Das Riesenrad-Personal hat da wohl auch sehr schnell und sehr effizient reagiert.
Ah, okay.
Die Leute da sehr schnell rausgeholt und die Gondeln halt ganz hochgestellt. Und dem ist es wohl auch zu verdanken, dass das relativ glimpflich ausging, alles, diese Situation.
Ah, okay. Ja, cool. Also cool, dass das so in Anführungsstrichen glimpflich davon gegangen. Trotzdem an dieser Stelle natürlich an alle Verletzten da gute Besserung.
Weißt du, ob da wer schwer verletzt ist?
Ich glaube, es war auch von 2 oder 3 oder 4 Schwerverletzten die Rede, ja.
Oh.
16 Leute, glaube ich, im Krankenhaus behandelt.
Ich glaube, eine Frau ist auch runtergesprungen, tatsächlich, ne? Das ist natürlich übel. Das nicht, naja, ne? Also man erfährt ja dann immer nicht so genau, was jetzt konkret passiert ist. Nur, dass es dann halt, also, nur, dass es dann schwer verletzt ist oder so.
Ja, ich habe so von ein, zwei Leuten, die so auf dem Festivalplatz waren, so halt so Bystander-mäßig, also das war schon auch, wäre auch für eine Paniksituation geeignet gewesen, die Situation, ne? Also dass das gehandelt wurde, ist auch eine Leistung, ja.
Da hat ja der Ski-Agu oder wie auch immer, hat da wohl gespielt und hat dann die Durchsage vom Team auch direkt bekommen, weitermachen, ansonsten bricht hier Panik aus. Weil ich meine, die sehen das ja nun direkt von der Bühne, dass da irgendwas Feuer fängt. So, also muss ja auch irgendwie selber erstmal klarkommen, als Performer da irgendwie weiterzumachen. Ja, ne?
Natürlich, klar. Also vor allem, wenn du da weißt, okay, du bist jetzt vielleicht gerade die Band auf der Titanic, ne? um mal zu dem Bild zurückzukehren.
Die haben auch weitergespielt.
Ja, na, hier ist irgendwie, du kriegst eine Ansage, spielt bitte weiter. Natürlich wollten wir weiterspielen, wieso sollten wir denn nicht weiterspielen? Ey, scheiße, wieso sollen wir denn nicht weiterspielen? Was ist denn los? Weißt du, also nee, im Ernst jetzt, also so... So wirst du dich dann als Künstler auf der Bühne spielen, ne? Weil auf einmal spielst du nicht mehr, weil du da gerade spielen willst, sondern weil du weiterspielen sollst, damit nicht irgendwie was passiert, damit was nicht passiert, was ist denn los? Ne? Also das ist schon, glaube ich, ein richtiges Kackgefühl. So. Also.
Ja, es macht nur Spaß, wenn man selber spielen will und nicht, wenn man muss.
Naja, stell dir mal vor, du bist jetzt nicht irgendwie. Stell dir vor, du bist ein Comedian, der da gerade auf der Bühne ist. Du siehst, da hinten brennt's und die sagen, sei mal weiter witzig hier, sonst bricht dir eine Panik aus. Und du siehst da hinten gerade eine Katastrophe. Also das
beste Situation, um Witze zu reißen.
Fast eine Situation von einem Bühnenstück, so, ne? Dieser Konflikt. Also das stelle ich mir schon krass vor. Kann man vielleicht auch mal inszenieren, sowas. Für die Bühne.
Ja, inhaltlich reicht das für einen deutschen abendfüllenden Spielfilm.
Ach, das wäre schon mehr, als die meisten deutschen Spielfilme zu bieten haben an Konfliktaufbau und Dramaturgie. Ne? Also muss man schon ehrlich sagen. Also wenn wir da noch einen Schweighöfer dazu buchen, also muss sicher.
Dann weiß man aber, dass es ein Happy End gibt.
Ist das so, ja? Macht er nur Happy End oder was?
Ich würde mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich jemals einen Film mit ihm gesehen hätte, wo es von den älteren Sachen nicht, der macht ja jetzt viel so internationales Zeug, aber da kenne ich mich da nicht mehr so doll aus.
Mhm. Nö, also unser Festivalwochenende war super, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war schön auch mal aus dem Studio-Bunker auszubrechen, auch wenn das natürlich immer so 2 Wochen mit Vor- und Nachbereitung sind, die einem da flöten gehen, ne? Das kann man eigentlich nicht gebrauchen, wenn man da gerade so in der heißen Phase ist, aber es schafft auch einen ganz guten Abstand. Also als ich mich dann am Montag mit Ali im Studio getroffen habe, da haben wir an dem Montag Sachen durchgezogen, da hätten wir sonst wahrscheinlich eine Woche dran gekaut, ne? Einfach, weil du mal den Abstand hattest und.
Aber schön, dass er trotzdem Podcast fertig machen konnte.
Ja, das war eine Leistung von Ali. Also ich habe das nochmal fertig geschnitten, aber der hatte sein Material on the road dabei und das für dich fertig zu schießen. Siehst du mal.
Geile Arbeitssau.
Ja, auf jeden Fall. Also die Leute hat's gefreut, glaube ich. Ne? Das ist ja fast so was, das ist ja fast so ein Hauch von Regelmäßigkeit wieder.
Ich weiß gerade gar nicht, ob uns überhaupt noch jemand zuhört, Mike, ehrlicherweise.
Meinst du, hast du mal Statistiken nicht angeguckt? Also nee. Ich habe bei der Autogrammstunde, ich weiß gar nicht, wer es war, Erik fragte mich, sag mal, willst du nicht ein eigenes Autogrammzelt oder so, weil wirklich jeder Vierte irgendwie sagte, ey, geiler Podcast. Sag mal, Alex, einen schönen Gruß, was ich hiermit mache.
mir schrieb einer, dass er eigentlich vorhatte, mit einem Mike wo Podcast-Schild zum Konzert zu kommen, aber 3 Stunden bevor er aufgetreten seid, kam ja dann der Podcast und hat das dann sein lassen.
Es haben tatsächlich viele gefragt und zu dem Zeitpunkt war der Podcast schon fertig geschnitten, aber noch nicht hochgeladen. Also habe ich da natürlich gesagt, also, wenn der Alex das noch auf die Kette kriegt, dann kommt da die Woche noch, wenn nicht, dann eben nicht.
Ja, ja, gut, das ist immer gut,
wenn man das lag wieder schön kann, bei dir im Feld dann.
Ah, gut.
War ein gutes
sehr,
Gefühl.
Sehr, sehr gut.
Ah, gut. Ich glaube, der hat so viel zu tun. Also da ist ja, das ist ja der Zampano, das ist ja der Rudi Carrell der Funkszene.
Naja, ich werde jetzt hier schon wieder konfrontiert mit Leuten, die meine Arbeit analysieren auf YouTube. Und die einen sagen, es sind ich habe jetzt im Anfang des Sommers waren so 2, 3, 4 Videos, wo wir uns mal auf unseren Auftrag sozusagen konzentriert haben, von dem Umfang, den wir auch bezahlt kriegen, sage ich mal. Und da gab es dann einen großen Aufstand, dass es qualitativ nicht angemessen wäre. Mhm. So, dann habe ich gesagt, na gut, scheiß auf Wirtschaftlichkeit, dann mache ich es halt so, wie ich es immer mache und mache den ganzen Bums wieder basically alleine. Und jetzt kam jemand um die Ecke, der großen Analyse gemacht hat, warum es viel zu viele Informationen sind pro Video und dass das ja quasi wieder kontraproduktiv ist, weil es keiner mehr versteht. Also es ist halt gerade echt so ein, ich habe keinen Plan, also wie ich da jetzt sinnvoll vorgehe.
Also Everybody's Darling wirst du ja eh nie werden. Ne? Also es macht ja, veröffentlicht ja keiner ein YouTube-Video mit, geiles Video, Alex. Macht's gut. Schaltet's nächstes Mal wieder ein. Tschüssikowski. Mm. Ne, das mm. ist ja, das ist ja kein Inhalt. Aber ist das so analytisch auf einem Level, wo man auch was mitnehmen kann, wo berechtigte, also aus deiner Sicht berechtigte Kritik ist? Das kann man ja immer nur selber bewerten, aber kann man da auch was draus lernen?
Es ist eine Stilfrage und das sind ja Dinge, die man selber im Hinterkopf hat bei der Konzeption dieser Inhalte. Ne? Hm. Also es ist klar, dass dieser ausführliche Stil für die Masse der Menschen überhaupt nicht klar geht. Auf der anderen Seite ist die Masse der Menschen, die diese Videos konsumieren, halt genau darauf geeicht. Das heißt, es ist halt wirklich abhängig von den Leuten, die Erstkonsumenten sind, wie sich so ein Inhalt verbreitet und entwickelt. Und wenn die sagen, nee, wir lassen das durchfallen, dann kann dieses Video noch so gut für den Rest der Menschheit funktionieren. Mhm. Es fällt halt trotzdem durch. Also wir sind quasi von dem System da auch so ein bisschen an die Wand gedrückt. Da müsste man halt jetzt einen langfristigen Change durchführen, wo man erstmal monatelang allen ans Bein pisst, die den Stil halt nicht geändert haben wollen. Und du weißt, wie das mit der Veränderung ist, Mike. Niemand mag Veränderung.
Nee, aber es ist ja auch nicht möglich bei YouTube, wie soll man sagen, für den Algorithmus reifende Videos herzustellen, oder? Also ein Video, was erstmal einen Tag lang das abholt, also diese Zielgruppe abholt und was sich dann nach und nach noch mehr verschachtelt und tiefer geht, und das ist nicht möglich, ne?
Das war auf jeden Fall vor ein paar Jahren war das möglich, ja. Hm. Aber dadurch, dass ja die Menge an Sachen, die minütlich gepostet werden, ich glaube 500 Stunden Material pro Stunde oder pro Minute.
Da klingt fast irgendwas, ein bisschen wenig, nee, oder?
Genau. Ich weiß, Zahlen merke ich mir immer nicht. Jedenfalls extrem viel. Ich glaube, die wollen halt auch einfach, dass das Material, das neu raufkommt, priorisiert wird. Und dann wird es halt, wenn es funktioniert, wird es geadelt. Und wenn es nicht funktioniert, wird es halt gleich auf die Restaurante geschickt. Mein Video über den Osten, den ich jetzt das letzte gemacht habe, wo es so ein bisschen um die Frage geht, ob diese ganzen ostdeutschen Frustrationspunkte eigentlich für ihr Blödsinn sind oder ob da doch Wahrheit drin steckt, das ist zum Beispiel durchgefallen. Offensichtlich sind die Leute gerade so genervt von dem Ostthema, dass sie da keinen Bock mehr drauf haben.
Was gibt's denn für Frustrationspunkte?
Na, beispielsweise das Thema, also ich bin reingegangen mit dem Thema schlechthin in der Wahl, gerade Sicherheit. Ja, Sicherheit. Ja. Wird ja auch von der CDU plakatiert, wird von der FDP plakatiert und soll natürlich nur heißen, Sicherheit gegenüber Ausländern. So, das ist ja das, was dahinter steckt. Jetzt muss man sagen, die Wahrnehmung von Leuten, die sich von Ausländern hier im Ost bedroht fühlen, die sind ja rein von der Gesamtzahl von Menschen, die nicht deutsch sind im Osten, ist das natürlich Bullshit. Ja, es sind irgendwie 8,1% in Sachsen. Jetzt kommt die AfD daher und sagt, ja, hier überbordende Ausländerkriminalität. Und offensichtlich resoniert das bei gewissen Leuten. Aber warum? Sind die alle dumm und Rassisten? Oder gibt es da einen Hintergrund, warum das bei denen resoniert? Ja, den gibt es. Wenn man nämlich mal in der Zeit zurückguckt und jetzt exemplarisch ins Jahr 2013 geht, das Jahr 2013 ist das Jahr, wo die AfD gegründet wurde. Im Verlauf dieser Zeit, also von diesen 10 Jahren, hat sich die Zahl von Nichtdeutschen im Osten fast vervierfacht. Während die Zahl von Nichtdeutschen in den westlichen Bundesländern um 67% gestiegen sind. Also es ist ein deutlicher Unterschied. Das ist in absoluten Zahlen, ist das nicht so viel. Das ist auch nach wie vor prozentual viel weniger als im Westen. Aber der Anstieg, ne, also die bemerkbare Menge hat sich erhöht. Das heißt, das werden Leute bemerkt haben. Und dann kommen ja diese Statistiken über, in Anführungszeichen, Ausländerkriminalität. Also Kriminalität von nicht-deutschen Passbesitzern. Und die ist tatsächlich prozentual deutlich höher als die von Einheimischen. So. Und wenn man jetzt einfach diese Wahrnehmung nimmt, ja, es sind ja ganz...
Was heißt prozentual von
na,
von
wir
was?
Haben 8% und es sind aber 25% aller Straftäter. In Sachsen jetzt, wenn man die Kriminalitätsstatistik vom Jahr 2023 nimmt. So. Und wenn man jetzt singulär diese Statistik nimmt und wenn man jetzt diese Wahrnehmung der Leute nimmt, oh, es sind ja super viele mehr geworden, ne? Also Hashtag Bevölkerungsaustausch, Hashtag Überfremdung und so weiter und so fort, ne? Also dieses ganze Narrativ, was da dann genährt wurde über die Jahre, und dann klatschen die einfach diese Polizeistatistik hin, dann haben sie recht in den Augen der Leute. So, dass da beispielsweise ein Milieuunterschied ist, ne? Also dass beispielsweise die Armutswahrscheinlichkeit bei nicht-deutschen Passträgern sehr doppelt so hoch ist als bei Deutschen beispielsweise, selbst wenn sie in Anstellung sind, wird er nicht mit reinbezogen, und dass beispielsweise eben bei prekären Verhältnissen es völlig egal ist, ob jetzt nicht deutsch oder was auch immer, da ist die Kriminalitätswahrscheinlichkeit ähnlich hoch. Also dass das sozusagen ein Milieu- und Chancenthema ist und eine Frage der Sozialisation und der aktuellen sozioökonomischen Situation. So, nicht, dass es damit zusammenhängt, dass die Leute irgendwie nicht deutsch aussehen, sondern damit, dass sie eben aus einem fucking Krisengebiet geflohen sind und in eine Lebenssituation gelangt sind, in der sie halt einfach weniger Chancen haben als die Menschen um sie herum. So, also dass das eine sozusagen das andere bedingt. Und da kommst du dann halt mit der Halbwahrheit der AfD daher und dann zeigen sie diese Statistik, mal abgesehen davon, dass man polizeiliche Kriminalitätsstatistiken sowieso mit Vorsicht betrachten sollte. Da habe ich mal ein komplettes Video drüber gemacht über die Frage. Und daraus entwickelt sich eben der Glaube, dass solche Parteien recht hätten. Und dann kannst du halt nicht als Politiker das Thema ignorieren, weil es gefährlich wirkt, über in Anführungszeichen Ausländerkriminalität zu sprechen, weil du halt viel erklären musst, so um das Thema nicht populistisch zu behandeln. Und wenn dann sozusagen das Narrativ der AfD kommt, die zeigen diese Statistik, es ist sozusagen diese Halbwahrheit stimmt, ne? Und dann kommt die andere Seite und sagt, das stimmt ja alles überhaupt nicht, das sind Lügner, das sind Rassisten und so weiter und so fort. Dann erreichst du dann die Wählerschaft nicht mehr, weil die haben ja den Beweis schon bekommen. Die haben ihre eigene Erfahrung, die haben die Statistik, die ihnen recht gibt. Und dann kommt jetzt jemand und sagt, naja, das ist aber alles gelogen, was sie sagen, obwohl der Erkenntnisprozess beziehungsweise der Überzeugungsprozess schon viel weiter gelangt ist, ne? Und das ist halt so dieses so ein gouvernantenhaftes von oben herab Behandeln der Ängste und Sorgen und auch Probleme der Bevölkerung hier. Jetzt mal am Beispiel dieses wirklich heiklen Themas. Es gibt ja noch andere Beispiele. So, und ich denke, natürlich sind Ängste irrational, aber die sind ja nie ohne einen Anlass. Es gibt immer eine Beobachtung, auf der das fußt, und die muss man herausfinden und dann kann man diese Ängste angehen. Aber das sind natürlich ewig lange Prozesse und das kannst du halt jetzt nicht die letzten 10 Jahre der versäumten Kommunikation und Mitnahme der Bevölkerung kannst du ja auch nicht ausgleichen. Jetzt einfach mal so.
Ja, das sind, also, ja, finde ich ganz, ganz treffend. Ganz treffend beschrieben, den Mechanismus. Klar, also das ist natürlich ein Umgang mit Statistiken, also der ja in der Steigerung von Verantwortungslosigkeit ja fast zum Missbrauch hin ist, ne? Ja. Von Statistiken, ja. Also ich habe noch, um mein Schärflein noch beizutragen, ne? Also ich habe ja auch durchaus auch Ausbildung bei Strafverfolgungsbehörden gemacht und so. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass natürlich von einem semmelblonden biodeutschen Lausbuben Ladendiebstahl wird nicht so oft angezeigt wie von irgendeiner in Anführungsstrichen Ausländerbande. Ne, da geht's schon los, Racial Profiling von Polizisten, wie viel öfter werden vermutlich oder vermeintlich migrantisch aussehende Leute kontrolliert und dabei natürlich auch mehr Straftaten aufgedeckt, als wenn jetzt hier sozusagen Biodeutsche ständig kontrolliert werden würden, ne? Da würdest du wahrscheinlich genauso viel Partydrogen oder was weiß ich finden, ne? Also das ist, das sind ja auch alles noch so Sachen, die da mitschwingen, die Kriminalstatistiken auf ein falsches Grid ziehen können, innerhalb, selbst wenn man diese Vergleichsgruppen miteinander mal vergleichbar gemacht hätte im wissenschaftlichen Sinne, ne? Da geht's ja dann weiter, ja. Insofern sind solche Statistiken, also vor allem, dass solche Statistiken immer von Leuten herangezogen werden, die ansonsten auf Wissenschaft und Statistiken immer komplett pfeifen.
Ja, es ist halt, ja? Es ist halt eben, ist, ne, also du kannst jede Statistik zu deinen Gunsten benutzen und uminterpretieren. Du findest immer irgendwas, was dir recht gibt, wenn du es einfach irgendwie auslegen willst für deine politischen Wünsche. Du musst dir halt nur ein bisschen Mühe geben. So, und das ist das Entsetzliche, dass wir ja in Deutschland auch extrem gläubig sind, was Statistiken, Umfragen und sowas angeht und uns darüber sozusagen die Welt erklären lassen. Obwohl wir bei Umfragen gar nicht wissen, in welchen Gebieten, unter welchen Umständen, von wem wurden die durchgeführt und so weiter und so fort. Also klar, es gibt irgendwie so den Konsens, bei 2000 befragten Leuten ist es irgendwie vertrauenswürdig. Aber wo sind die befragt worden? Ne?
Ja, es ist ja auch, also die Hochkonjunktur des Populismus hat ja auch wirklich gerade damit mit zu tun, dass dieses Geschäftsmodell da eben des Populismus ist, den Leuten das zu erzählen, was sie hören wollen. Ja. Ne? Wohingegen, sag ich mal, ein lauterer, verantwortungsbewusster Politiker den Leuten auch Sachen erzählen muss, die sie nicht hören wollen. Ne? Damit ist ja Oscar Lafontaine, hat er ja krachend mehrere Wahlen verloren. Und daraus hat er auch ganz offensichtlich gelernt, indem er jetzt seine Jedi-Schülerin da ein bisschen populistischer aufstellen kann. Ne? Also Populismus wird immer nur das predigen, was die Leute hören wollen und deswegen immer ein offeneres Ohr finden, ne, als jemand, der unumwunden Missstände aufdeckt.
Also ich muss das echt aus meiner
an unpopulären Lösungen arbeiten.
Ich muss das echt aus meiner Perspektive sagen. Ne? Die Leute sind permanent verwirrt, weil ich nicht einem einzigen politischen Profil entspreche. Weil ich mal Takes raushaue, die sie aus ihrer linken Position nicht akzeptieren wollen oder aus ihrer rechten Position oder whatever. Ne? Und das ist ein echtes Problem, weil sich immer jemand aufregt und die Aufmerksamkeitsspanne halt zu gering ist, als dass das mal jemand dann den ganzen Argumentationsfaden verfolgt sozusagen. Also man muss schon Schmerzen wollen. Also es wäre sehr viel einfacher zu sagen, ich habe jetzt diese eine Leitlinie und der folge ich jetzt, komme was wolle und Schritt 3 Profit.
Ja. Das entspricht nicht den vorgefassten Erkenntnisrastern der Leute.
Ja.
Ne? Weil dann sich in die Statements oder in die Erkenntnisse auch immer Zwischentöne mit reinmischen, zwangsläufig, weil eben nicht alles schwarz und weiß ist, ne? Sondern sich ganz viel in Zwischentönen abspielt. Deshalb mischen sich dann immer noch Themenbereiche und Erkenntnisse mit rein, denen man nicht applaudieren möchte. Ne? Also das, was du gerade da machst, das ist, weiß ich nicht, wie man das nennt, aber das ist halt das Gegenteil von Everybody's Darling. Ne? Also ich glaube, da kann man doch trotzdem noch in den Spiegel gucken dann, oder? Oder wenn man in den Spiegel gucken
ja, und dann siehst du dann,
du guckst will, dann in den dann muss man das so machen. Du guckst dann
in den Spiegel und siehst deine ganzen blauen Flecken. Von den Leuten, die auf dich einschlagen. Das ist es.
Ja, klar. Ja, weil es geht ja ganz oft bei dem Konsum von solchen Medien, wie auch die Videos, die du herstellst. Ich glaube, die sind sehr wertvoll für Leute, die auf der Suche nach Erkenntnissen sind. Aber es ist ein Großteil der Leute mittlerweile ja nur in sozialen Medien und so nur auf der Suche nach Bestätigung ihrer vorgefassten Meinung.
Glaube,
ne? Und das ist ja das, was eigentlich
bedingt wird. Ich glaube, das fasst zusammen, ja.
Ne, und alles, was dann davon irgendwie abweicht, wird bestenfalls ignoriert. Ne? Also wenn nicht bekämpft. Was da nicht so ins Raster passt. Ne? Klar, aber das ist halt die Frage. Willst du Journalist sein oder Prominenter? Ne? Das ist der Unterschied zwischen Aufklärung
und ich wäre gerne, also ich will jetzt auch nicht Journalist sein, ich wäre gerne irgendwie jemand, der den Menschen, der dazu beiträgt, dass Leute mal innehalten und sich selbst hinterfragen oder eine Position hinterfragen oder mehr Zeit sich nehmen, um Dinge zu durchdenken. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Das ist das, was ich möchte. Und dass die Leute sich weniger einfach verarschen lassen. Mike, stell dir mal vor, ich wäre wirklich ein bisschen nationalistisch eingestellt und ein bisschen rechts. Wie easy ich das jetzt ausnutzen könnte, um selber so richtig erfolgreich zu sein. Das ist gruselig. Das ist einfach gruselig. Es ist so easy.
Das ist gerade ein guter Teppich dafür. Ne? Also gerade auch, weil du dir einen relativ objektiven Leumund geschaffen hast. Gerade deshalb würdest du als Argumentation für bestimmte Richtungen taugen, wenn du in eindeutige Meinungsrichtung vorstoßen würdest. Ja. Ne? Also du wärst dann sozusagen ein legitimes Gegenzitat. Schaut mal, der hat das ja auch so gesagt irgendwie. Ne? Und so funktioniert das ja auch bei einigen Leuten, die sich für diesen zweifelhaften Weg der gesteigerten Prominenz entschieden haben. Ne? Also selbst jemand wie Richard David Precht, der war ja am Anfang nur ein normaler Spinner. Ne? Bevor er dann immer irgendwie kontroverser wurde. Oder im politischen Spektrum gibt es ja da auch einige Leute, die da so agieren und dann mittlerweile immer weiter abdriften und sich radikalisieren, um diese Aufmerksamkeitsspirale weiter drehen zu lassen. Ne? Und wenn man dann nach, das merkt man vielleicht gar nicht, wenn man jemanden regelmäßig verfolgt, aber so bei manchen Leuten, wenn man da, sag ich mal, nach einem Jahr wieder reinschaltet und die beiden Punkte da miteinander vergleicht, jetzt wo man ihn wieder besucht und wo man ihn mal verlassen hat, das ist schon krass, was da manche Leute, wie die da so durch die soziale Medienmangel gegangen sind und von den Algorithmen zugespitzt und verhärtet worden.
Ja, das hast du gut beschrieben. Das hast du gut beschrieben. Also die Frage ist ja, ob man das selber mitbekommt. Also ich weiß nicht, vielleicht betrifft mich das ja auch.
Ich glaube nicht, also ich glaube an vielen, vielen Punkten dann nicht. Also die, wenn dein Publikum nur eine völlig undefinierte Zahl von Klicks ist, bekommst du das nicht mit. Du hast ja nicht für jeden Klick irgendwie eine Gesinnungsprüfung oder irgendwie sowas. Und es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die noch merken, okay, das funktioniert nicht. Und die merken dann vielleicht, okay, also hier dieser Hippie-Essens-Zusatzhersteller, der sponsort mich jetzt nicht mehr oder so. Vielleicht merken die das mal an solchen Stellen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, schwer, das mitzubekommen. Also, wann würdest du, ohne dass du jetzt hier, sag ich mal, gibt es ja nicht alle Leute, die jetzt hier in einer Twitch-Welt mit einer Community und direkten Feedback und irgendwie so leben, wann würde man so einen Drift im Following in der Zuhörerschaft denn mitkriegen?
Du meinst jetzt wirklich, wenn man Influencer ist oder wie?
Ja, wenn man Influencer ist, YouTube-Videos herstellt und so weiter. Also ich meine, man diskutiert ja jetzt in der Kommentarspalte nicht aktiv mit Leuten.
Also ich glaube, wenn du dich mit Politik jetzt nicht singulär auseinandersetzt, dauert das eine Weile. Wenn du eine sehr politische Zielgruppe hast, dann reicht ein Video. Glaube ich, dann wirst du oder eine Handvoll Videos, je nachdem auf welches Thema das dann sozusagen geht, aber dann kriegst du auf jeden Fall schon scharfe Kommentare ab. Ich lese ja meine Kommentare auch, ja. Also so ist ja nicht. Und das Beste, am besten merkt man einfach den Impact immer, ob die Partei im wahrsten Sinne des Wortes, repräsentiert durch parteiliche Anhänger, sich über ein Video aufregt, das konkret in diesem ideologischen Bereich angelegt ist. Also daran merkt man, ob das funktioniert hat oder nicht. Beispielsweise über das Atlas-Video, da gab es jetzt Kritik aus Richtung der FDP.
Ach so, so.
Also jetzt nicht offiziell, aber von.
Ja, also was ich meine ist, natürlich merkt man in der Kommentarspalte, in welche Richtung sich das begibt, aber selbst wenn einem da, sag ich mal, 200% mehr negative Kommentare zum Nachdenken bringen würden, wenn dem eine 200%ige Steigerung von Klicks gegenübersteht, ist doch die Einheit Klicksteigerung viel, viel mehr und entwicklungstreibender als das konkrete Feedback in der Kommentarspalte, oder?
Ja,
also jetzt mal übers Grid gezogen im Durchschnitt. Sicherlich gibt es manche Leute, die das moralisch trotzdem noch filtern, aber ich sag mal, der normale aufmerksamkeitsgetriebene YouTuber, für den ist doch, weiß ich nicht, also 100.000 Klicks mehr, aber dafür in der Kommentarspalte völlig abgelost, ja, so what, dann unterschreiben die trotzdem.
Ja, also die Frage ist, ist man bereit, Anti-Held zu sein? Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man dann irgendwann trifft, ob man damit klar ist.
Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die das sehr, sehr verlockend finden, irgendwie diese Underdog-Anti-Helden hintenrum Rufer in der Wüste, einsame oder Lone Wolf.
Na, da bin ich auch mal.
Fighter.
Da musst du nicht Anti-Held sein.
Diese Pose einzunehmen, aber mit diesem Duktus verfolgen sie dann trotzdem eigentlich nur eine stinknormale Strategie, der Held für eine bestimmte Gruppe zu sein, die sie bedienen. Hm. Das ist ja dann gerade eben nicht Anti-Held.
Stimmt, hast recht. Ne? Also, dass du dann halt einfach dein Feindbild so aufbaust, dass die, die dich dann haten, sowieso die Feinde sind, und die dich dann nicht mehr haten, dann sowieso die sind, die rechtschaffen sind.
Ganz genau. Stimmt. Das ist wie bei den bösen Onkels und ihren Fans. Ne? Also das ist so, indem sie für die ganze Gesellschaft die Anti-Helden spielen, sind sie die Helden für ihr Following. Ja, und eigentlich spielen sie im Prinzip dann nur eine Heldennummer für ihre, also jetzt völlig ohne Wertung, aber eine Heldennummer eigentlich. Und das ist eigentlich dann das Gegenteil von Anti-Held sein, so wie ich das auffassen würde.
Mhm. Nee, ist interessant. Ja, nee, hast recht, natürlich. Ich glaube, nee, also weil ich habe mich oft gefragt, warum man das mit sich, also wie man das mit sich selbst vereinbaren kann, dass man von aller Welt gehasst wird für die Scheiße, die man produziert. Aber klar, das ist halt dann einfach nur die Seite, der du dich dann zuwendest. Und von der anderen Seite wendest du dich halt ab.
Genau. Das ist ja, das haben ganz, 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 ganz viele Leute schon festgestellt, dass zu einem guten Leben, weiß nicht, 10.000 Leute, die dich bei Patreon durchschleifen oder so, das reicht ja völlig. Dazu kann dir der Rest der Gesellschaft im Prinzip völlig scheißegal sein.
Das könnte ich halt nicht. Ich kann doch nicht mal bei Baldur's Gate eine negative Rolle spielen. Also selbst bei einem Rollenspiel kann ich noch nicht mal einen bösen Charakter spielen. Ich kann es nicht.
Oh.
Ja, also du musst dir vorstellen, das ist ja echt ein...
Weil du so engelsgleich bist, oder was?
Nee, das möchte ich damit nicht insinuieren. Ich meine nur, ich kann es einfach nicht. Also es gibt also du bist ja kein Gamer, deswegen weißt du es nicht, aber vielleicht für die zuhören, es gibt da eine so einen Drachenblütigen, den du spielen kannst, und der hat so ein dunkles Geheimnis und der bringt ständig irgendwelche Menschen um und Tiere, und überhaupt ist er ein übelstes Arschloch. Aber er weiß nicht warum, und er hat irgendwie keine Kontrolle drüber. Und da gibt's einfach so einen Moment, da kommst du in in so einen Hain, ne, so einen Druidenhain, und dann triffst du ein Eichhörnchen. Das ist sozusagen King of the Hill.
Okay.
Und der zertritt das einfach. Ich hätte fast geflennt, Alter. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und dann.
Was ist das für ein scheiß Computerspiel, wo einer Eichhörnchen zertritt?
Normalerweise kannst du mit dem Eichhörnchen sprechen und dann handelst du mit dem aus, dass es sich nicht genervt fühlt, dass du auf seinem Berg unterwegs bist. Das war zumindest der Weg, den wir beim ersten Mal durchspielen gegangen sind. Aber diese Option bestand nicht, weil er das Eichhörnchen einfach zertreten hat. Ich meine, den guten Weg sind wir ja schon einmal komplett durchgegangen, und es ist ja total sinnlos, das nochmal auf dieselbe Art und Weise zu spielen. Aber ich kann mich nicht dazu durchringen, irgendwelche Ingame-Charaktere zu beleidigen, einfach just cause, ne? Das geht nicht. Ich würde mir da mehr emotionale Flexibilität wünschen.
Forever the bright side of the moon. Ist doch okay.
Während die Nazis auf der anderen Seite Mondbasen bauen.
Genau.
Ja, Mike, ich weiß nicht, wie ist es denn heute um deine Zeit bestellt? Bist du jetzt im Stress?
Ich bin nicht im Stress. Ich hätte jetzt noch Zeit für einen sehr spannenden Kundenservice. Du hast mich ja schon eingangs relativ.
Ja, ich wollte dich jetzt hier nicht schon wieder abbringen, falls du noch ein Thema hast, das dir auf der Seele brennt.
Nach wie vor sind täglich für mich Wahlplakate eine ganz, ganz hohe Belastungsprobe, da nicht irgendwie Sachbeschädigung zu begehen. Ansonsten bin ich ja im Haufen coolen Zeug dran, aber da kann ich vielleicht mal so in den nächsten Podcast mal ein bisschen drüber labern, wäre jetzt noch ein bisschen früh. Von mir aus können wir gerne.
Darf ich mir was wünschen? Ich habe jetzt heute beim Arbeiten mal wieder Imaginarium von Nightwish gehört, was ich Ewigkeit nicht mehr gehört habe, und habe mal wieder festgestellt, was das für ein geniales Album ist. Könnt ihr vielleicht einfach irgendwo zwischendrin einen Track machen, der einfach so orchestral ist wie Arabeske oder so? Einfach so ein für die erhabene Stimmung?
Orchestral. Ja, ich glaube, wir sind auf der Platte so orchestral wie noch nie, aber jetzt nicht im Sinne von Nightwish, dass wir uns da die Prager Philharmoniker hinsetzen oder Mr. Holopain, keine Ahnung, da 40 Keyboards auf einmal laufen hat auf der Bühne. Aber ich glaube, da wird es ein paar Sachen geben für dich auf der nächsten Platte.
Ja. Denkt ihr das eigentlich noch als Album oder denkt ihr das tatsächlich Track by Track mittlerweile?
Nee, wir denken das schon als Album. Wobei man beim Schreiben, man denkt es als Album, aber im Nachhinein kann es dann schon mal passieren, wird glaube ich bei dieser Platte auch so sein, dass man dann ein, zwei Tracks hat, die so stark und eigenwillig sind, dass sie gar nicht unbedingt aufs Album müssen, sondern auch für sich alleine stehen könnten und man die dann eventuell vor oder nach der Platte veröffentlichen würde. Das kann dann, solche Gedanken hat man dann heutzutage schon, aber hinsetzen und eine EP oder eine Single schreiben oder irgendwie sowas, das haben wir nie gemacht. Man denkt da immer als Album. Mhm. Ne? Also wie zum Beispiel dieser typische, ein bisschen an Bullthrower angelehnte Song, den wir auf jeder HSB-Platte haben oder so, da würde sich niemand von uns hinsetzen und so einen Song machen ohne Plattenkontext, ne? Weil den alleine zu veröffentlichen ergäbe keinen Sinn. Ne? Da wäre er musikalisch vielleicht nicht interessant genug. Aber so auf einer Platte erfüllt er seinen Zweck, ne? Dass er hinter einer besonders technischen Nummer kommt oder hinter einer etwas weicheren Nummer dann so ein In-die-Fresse-Ding. Da gibt es viele Songs bei uns immer, die sehr vom Plattenkontext leben und da auch nur da funktionieren.
Ich finde, der Musik geht auch extrem viel dadurch verloren, dass die Platte als Konzept verschwindet. Naja.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch extrem. Und auch diese Gezeiten des Musikkonsums, das fehlt mir auch irgendwie ein bisschen. Also, dass so bestimmte Bands immer auf Sendung sind, ne? Hier ein Feature, da ein Feature, da ein Song, hier nochmal irgendwo auftreten und da nochmal ein Live-Event und dieser ganze Krimskrams, ne? Früher hast du dich gefreut, okay, da kommt die neue, schlag mich tot, da kommt die neue Slayer-Platte raus und da gehen sie auf Tour irgendwie oder bei Metallica irgendwie genauso, aber man hat ja das Gefühl, diese Bands wie Metallica zum Beispiel. Metallica ist im Moment ein Fernsehsender, ein Radioprogramm. Das kannst du anmachen, ausmachen. Mhm. Du hast da täglich neuen Content. Mhm. Irgendwas passiert da immer. Ne? Und habe ich bei so einem ständigen Überangebot, da fehlt mir dann manchmal der Appetit.
Ja, richtig. Sachen. Richtig. Man kann gar nicht so viel fressen, wie man dann verdauen soll irgendwie.
Ja,
ne?
Ja, ist wirklich so. Ja, man isst dann auch, also wie es zu Hause auch ist, ne, wenn du halt frisch einkaufen warst und hast dir 1000 Süßigkeiten oder so und es ist halt einfach da, du isst halt auch einen Haufen Scheiße, die du eigentlich gar nicht essen müsstest. Ne? Du konsumierst so einen Haufen Nebensächlichkeiten und im Prinzip fürs Überleben und fürs Wohlfühlen wertlose Dinge. Also, weiß ich nicht, im Musikkalender muss ein Album-Release immer noch die Hauptmahlzeit sein irgendwie. Da bin ich vielleicht zu alt gestrickt, aber das
ist Ich glaube, Nightwish handhaben das auch nicht so. Deswegen erwähne ich es kurz, weil in 30 Tagen kommt der ein neues Album raus.
Oh, bin ich sehr gespannt.
Das habe ich heute zufälligerweise gesehen, was auch dafür spricht, dass sie einen nicht zuscheißen damit. Ne? Genau. Deswegen erwähne ich es ja ganz kurz. Was ich auch noch ganz kurz erwähnen möchte, bevor wir jetzt hier in den Kundenservice übergehen. Wir haben noch exakt 25 Karten fürs Sternklang. Aber, falls ihr...
Dann muss ich mir eine holen davon oder komme ich auf die
Gäste? Nein, natürlich nicht. falls ihr an den Empfangsgeräten euer Geld für die Tickets noch nicht überwiesen haben solltet. Ich habe jetzt nochmal allen, die seit einem Monat säumig sind, eine kleine Erinnerungsmail geschrieben, weil ansonsten nehme ich die wieder raus aus der Bestellung, damit andere auch noch eine Chance haben, ein Ticket zu bekommen. Ja, aber ich kann nicht Sold-out sagen, wenn dann im Endeffekt noch 50 zusätzlich im Orkus sind.
Willkommen bei unserem Podcast Halle Neustadt in Kassel. Ja, da ist ja richtig so.
Das ist so nervig. Das, aber ne, der Punkt ist, wenn du jetzt halt nur so Kreditkartenzahlung oder PayPal-Checkout oder so hast, dann kannst du ja sagen, entweder ihr bezahlt oder ihr könnt das nicht bestellen. Aber wir arbeiten ja quasi nur mit Überweisung sozusagen. Hm. Und da kann halt jeder das dann so reinballern. Und theoretisch müsstet ihr den wirklich in Kasse um die Ecke schicken. Aber das ist mir, also das ist sehr, sehr Schwachsinn. Dann nimmst du einfach die Bestellung raus und gut.
Ja, ist ja so. Ja. Also die Nachfrage ist ja da hoch genug. Also insofern ist das ja eine eigene Obliegenheit, die man da verletzt. Ne? Aber so dieses, ich kann es schon verstehen. Also gerade bei dem Überangebot an Konzertsachen und gerade was relativ schnell ausverkauft ist, sind bestimmt viele Kids und Leute, die da jetzt diesen Monat die Kohle gerade nicht haben, aber trotzdem erstmal sich die Karte sichern wollten.
Stopp, vielleicht oder so. Das sind jetzt, das betrifft nur die Leute, die seit über einem Monat nicht bezahlt haben. Die Ausrede gilt nicht. Also wegen.
Dass ich das vielleicht erst in zwei Monaten leisten kann. Ja, also wie gesagt, ne, im Mittelalter-Kontext gehören die Bettler auch.
Starker Take.
Ja, aber verstehst, was ich meine. Also das ist schon auch augenscheinlich, wie viele Festivals, also nicht bei dir jetzt, ne, aber bei ihren Preisen und so, weil keine Ahnung, Wackenticket, Ratenzahlungen und sowas wird dann direkt mitgeworben.
Ne? Ja gut, es sind ja auch insane Preise mittlerweile.
Ja, das ist im Prinzip wie eine Urlaubsbuchung, ne, die du auch auf Raten bezahlst. So. Für manche Leute sicherlich.
So. Ja,
schon krass.
Ich wollte es jetzt gar nicht so groß ausleiern. Ich wollte den Leuten nur nochmal die Chance geben, es jetzt auch zu bezahlen oder dann halt nicht kommen zu können, basically.
Finde ich fair.
So. Mhm. Okay. Zum Kundenservice, Mike. Bist du bereit?
Oh ja.
Unsere heutige. Das ist gleich verkackt. Warte, ich trinke.
Das lasse
ich. Ich trinke erstmal einen Schluck vorher. Warte mal. Lauwarmes Wasser. Sehr gut.
Sehr gut.
Unsere heutige Geschichte führt uns mal ganz woanders hin. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt schon waren. Und zwar geht's nach Japan.
In Japan?
Nee.
Du hast mich so ein bisschen. Mal ganz kurz im letzten Podcast waren wir mal in Japan.
Du hast mich so ein bisschen inspiriert mit Korea. Da dachte ich, gehe ich mal nach Japan, weil da habe ich auch eine sehr interessante Person entdeckt. Und zwar eine Person, oder um genau zu sein, ein Mann, der sehr viel Glück im Unglück hatte und im Zuge der wirklich filmreifen Lebensgeschichte an einer sehr bedeutenden Entwicklung der japanischen Geschichte teilgenommen hat.
Aha.
Ja.
Oh, das klingt ja. Also mir ist jetzt nur bei der Nachbereitung des Podcasts noch irgendwie eingefallen, ich hatte da ja von diesen Leuten, die dann nach Japan ausgewandert sind, nachdem ihr Königreich Baekje unterging und da Clans in Japan gegründet haben. Einer der Clans, die gegründet haben, hieß übrigens Toyota.
Ach was.
Das wäre noch erwähnenswert gewesen. Aber ich will dir jetzt hier.
Aber hängt das miteinander zusammen oder ist das dann?
Ich nehme es an, ja. Ich glaube, Toyota gehört der Familie Toyoda.
Ah ja.
Wenn ich mich nicht total irre. Aber kann gut sein, dass das was damit zu tun hat. Ja.
Interessant. Mike, hast du schon mal von Nakanohama Manjiro gehört?
Nee.
Das wundert mich überhaupt nicht. Weil man muss auch sagen, es deutet da eigentlich auch überhaupt nichts darauf hin, erstmal, dass er überhaupt ein besonderes Leben führen würde. Er wurde 1827 in einem Dorf namens Nakanohama geboren, ne, auf der japanischen Insel Shikoku. Und zwar als Sohn eines Fischers. Und als dieser, ne, relativ arme Verhältnisse, führte er eben das Handwerk seines Vaters dann eben auch selber aus. Allerdings hatte das Schicksal eben eine filmreife Wendung für sein eigentlich ziemlich vorherbestimmtes Leben im Petto. Und zwar im Jahr 1841. Da war Manjiro gerade 14 Jahre alt. Und da war er mit vier anderen Fischern gerade bei einer Ausfahrt auf See. Und dann zog ein Sturm auf. Und dieser kleine Fischkutter, der wurde eben von diesem Taifun wohl sogar sehr weit von der Küste abgetrieben. Und sehr weit. Also die trieben tagelang auf See, bis sie dann an der Küste einer kargen und verlassenen Insel namens Torishima anlandeten, oder um genau zu sein, das Boot zerschellte. an dieser Küste und sie schafften es gerade noch so, sich ans Ufer zu retten. Ja, könnte man sagen, Glück im Unglück, dass sie erstens die Zeit in der Nussschale da überlebt haben, weil so ein paar Tage auf See ohne Vorräte, ohne Wasser, ne, ist ja schon kritisch. Und dass sie es dann auch noch geschafft haben, da quasi an Land kommen zu können. Aber ich meine, wir wissen ja alle, wenn man so auf so einem verlorenen Eiland landet, heißt das ja noch lange nicht, dass man in Sicherheit ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man dann Anno nachspielt und dann eine Zivilisation aufbaut. Es könnte halt auch ja trotzdem das Ende sein. Ja, die Frage ist ja, gibt es da Wasser? Gibt es da Nahrung? Oder ne, fanden sie dann im Endeffekt ein noch qualvolleres Ende, als sie auf dem Meer gefunden hätten, Mike? Was denkst du? Würde die Insel sie retten oder nicht?
Das wäre jetzt, wenn die Geschichte jetzt vorbei ist, dann wäre das ja jetzt nicht so spektakulär, wie du versprochen hast. Na,
aber vielleicht spielt ja sein Tod eine größere Rolle als sein Leben. Zynischerweise.
Aha. Nee, ich sag, die Insel hat sie irgendwie.
Ah, okay, gut. Gut, ich konnte dich nicht aufs Glatteis führen. Also sie kämpfen da tatsächlich Monate ums Überleben auf dieser Insel. Es gab dort Schildkröten, von denen sie sich ernähren konnten. Wasser gab es offensichtlich auch. Seevögel haben sie gefangen. Und wie gesagt, nach mehreren Monaten kam dann tatsächlich ein amerikanisches Walfangschiff vorbeigesegelt. Also sehr großes Glück, dass sie da tatsächlich jemandem begegnet sind. Und das war dann ein sehr interessanter Anblick für die Besatzung des Walfangschiffs John Howland. Sie fanden so eine sehr hagere Gruppe, als sie da nämlich selber ans Land ging, um Süßwasser und Schildkröten zu suchen, die es ja offensichtlich auf der Insel tatsächlich gab, um die eigenen Vorräte aufzufüllen. Es war der 27. Juni und na, Pi mal Daumen, 6 Monate, den diese verlorenen Seelen da auf dieser Insel zugebracht hatten. Die Fischer hatten natürlich erstmal Angst vor diesen großen, rauen Matrosen, ne, diesen Walfängern. Und dann gab es natürlich noch ein anderes großes Problem. Sie konnten nicht miteinander kommunizieren. Also gar nicht. Und grundsätzlich dachten sie jetzt auch, das war's für sie. Tatsächlich hatte aber der Kommandant William Whitfield das Kommando. Und der war wohl auch grundsätzlich ein ziemlich vernünftiger Kerl. Der hat sie mit aufs Schiff genommen. Der hat sie wieder hochgepäppelt. Und was denkst du, Mike, hat er sie nach Hause gebracht?
Also in der Seefahrt ist das nicht ungewöhnlich, dass da jemand erstmal nochmal mitschippert und sich da verdingt. Ne? Also das kann schon sein. Und ich meine, die haben ja jetzt nicht einen Anspruch drauf, dass sie von denen nach Hause gefahren werden. Die werden ja jetzt ihre Unternehmung in dem Sinne nicht wegen der aufgenommenen Passagiere irgendwie abgeändert haben, ihre Fahrtroute, oder?
Ja, zumal du ja für so eine Walfangfahrt ja auch eine extreme lange Planung hast und dementsprechend auch angewiesen bist, dass dein Vorrat und so, dass das alles funktioniert. Nee, klar, also natürlich nicht, aber es gibt noch einen ganz konkreten Grund, warum nicht. Da brauchen wir kurz ein bisschen Kontext. Japan war zu dem Zeitpunkt ja noch ein abgeschottetes Land. Nach dem Prinzip der Sakoku. Also was wörtlich geschlossener Staat heißt. Und das hat bedeutet, dass den Japanern Kontakt zur Außenwelt strikt verboten war. Ausländer durften nicht ins Land. Und das hätte tatsächlich auch bedeutet, dass die Fischer, wenn sie zurückgebracht worden wären, dass sie direkt hingerichtet worden wären. Also sie hatten gar keine Möglichkeit, nach Japan zurückzufahren und am Leben zu bleiben. Also wäre keine gute Option. Deswegen wurden sie von dem Captain Whitfield auch mitgenommen. Der wusste das über Japan. Der hat das dann so ein bisschen der hat das dann irgendwie verstanden, dass sie aus Japan kamen. Die haben sich dann mit Händen und Füßen versucht, miteinander zu kommunizieren. Und deswegen hat er sie mit nach Hawaii gebracht. Das hieß übrigens, die hießen damals übrigens noch Sandwich-Inseln, obwohl es da gar keine Hexen gab. Mike, krass, oder?
Was heißt mit Hexen?
Sorry, war noch ein blöder Witz. Wegen Sandwich, egal.
Ach so, Witch. Entschuldigung.
Jedenfalls.
Ich habe einen Tag im Ministerium hinter mir. Ich bin ein bisschen weich gekocht in der Birne. Also das ist jetzt.
Genau, für sowas sind doch solche Witze da eigentlich. Naja, egal. Man setzte sie auf Hawaii ab. Und die wollten dann da auch bleiben. Aber der Kapitän, der erkannte das Potenzial in Manjiro und wollte das fördern. Also der war neugierig, der war lernbegierig, der fand auch die Zeit auf dem Schiff, auf dem Walfangschiff, bis sie dann in Hawaii ankamen, fand er auch sehr interessant, hat sich da sehr für Seefahrt interessiert, für das Handwerk interessiert, für Navigation interessiert und wollte auch, nachdem er jetzt schon mehrere verschiedene Völker und Stämme und so und Inseln gesehen hatte, wollte jetzt auch noch mehr sehen von der Welt und er hat dann Captain Whitfield auch gebeten, ihn mitzunehmen. Da sind die Quellen so ein bisschen unterschiedlich, wer jetzt initial die Idee hatte, dass er mitkommt. Und so reiste dann Manjiro auf jeden Fall im Ergebnis nach Fairhaven, nach Massachusetts, zusammen mit Whitfield. Und der nahm ihn tatsächlich so ein bisschen als eigenen Sohn auf. Also der adoptierte ihn nicht, aber er behandelte ihn so, als wäre es sein Sohn. Und gab ihn einen neuen Namen. John Mung sollte er heißen. Also diese übergriffige Namenspolitik der USA, das lag dem offensichtlich auch so ein bisschen im Blut, ne, weil die US-Amerikaner ja nur Namen aussprechen wollen, die sie auch aussprechen können. Das ist ja so ein Ding. Jedenfalls in Fairhaven besuchte Manjiro dann die Schule und da lernte er Englisch, Mathematik, der lernte auch Navigation. Und stellte sich auch als ziemlich helles Köpfchen heraus. Also der schien wirklich eine sehr schnelle Auffassungsgabe zu haben. Der wurde sogar Klassenbester und kam auch sehr schnell.
Das kommt immer auf die Klasse an. Ja.
Der kam auf jeden Fall sehr gut in der extrem fremden Kultur zurecht. Ne? Also das Japan der damaligen Zeit ist ja wirklich ganz, ganz anders als die Vereinigten Staaten. Und tatsächlich muss man sagen, und das ist das Große und das Besondere daran, weil ja Japan zu dem Zeitpunkt so extrem abgeschottet und isoliert war, er wurde der erste Japaner, der in den Vereinigten Staaten lebte.
Krass. Echt?
Das ist das Besondere an ihm als Person.
Wahnsinn. Na, also diese durch die Geschichte hinweg, also diese Schwierigkeiten, diplomatische Beziehungen und Besuche nach Japan zu unterhalten, immer so von außen hin nach Japan rein, das ist einem schon bewusst, aber dass das natürlich auch für die komplette Bevölkerung irgendwie galt, diese Abgeschottetheit oder so, das ist einem, also mir zumindest gar nicht so sehr bewusst, ne?
Doch, das war bei Todesstrafe verboten.
Ja, krass.
Ja, aber da endet ja jetzt die Geschichte noch nicht. Das ist jetzt nur so ein netter historischer Side-Fact. Grundsätzlich muss man auch bedenken, so eine Walfangfahrt, die dauerte ja Monate, teilweise über ein Jahr auch. Und das ist ja schon ein großer Block an Zeit. Das ist eine lebensverändernde Erfahrung, ist ja auch gefährlich. Die brachte einiges an Geld ein. Und der Kapitän, der konnte nach dieser Fahrt sich eine kleine Farm kaufen von seinem Ersparten. Er heiratete und ließ sich mit seiner Frau dort nieder. Und Manjiro kam halt mit auf die Farm, um ihm dort eben auch zu helfen. Und ein großer Vorteil da war, dass Manjiro reiten lernen konnte. Das war in Japan nur Samurai und Beamten vorbehalten. Weil Manjiro war ja vom Stand so niederster Stand, der da denkbar ist. Er half dann bei den Arbeiten, hatte ein sehr gutes Verhältnis zu dem kleinen Sohn des Kapitäns, der dann auch bald zur Welt kam. Und da der Kapitän ein paar Jahre später wieder auf Walfangreise ging, konnte er dann auch die Mrs. Whitfield mit ihrem kleinen Sohn da unterstützen. Also der war wirklich eine gute Hilfe in all dieser Zeit und lebte dann tatsächlich ein paar Jahre mit denen zusammen. Natürlich ist es ein bisschen kurios, der erste Japaner in der Umgebung zu sein, aber er kam wohl auch wirklich sehr gut mit den Leuten klar, kam sehr gut an bei den Leuten, wurde sehr schnell akzeptiert, war ja auch sehr lerneifrig.
Und wo war die Farm? In welchem Teil?
Du, das habe ich jetzt konkret übersprungen tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt anfange, hier jetzt zigtausend völlig unbekannte Namen noch reinzubringen, dann killt das so ein bisschen hier die Flüssigkeit der Erzählung. Aber wir sind hier an der Ostküste auf jeden Fall.
Ja, ja, okay.
Na, jedenfalls wollte er dann auch konkret mehr über Navigation lernen. Weil er das auch von seiner Zeit auf dem Walfangschiff, hatte ich ja vorhin gesagt, fand er spannend, fand er interessant. Und er konnte sich das halt auch einfach nicht vorstellen, wie es möglich war, dass ein Schiff an der Stelle rauskam, wo es losgefahren ist. Also ohne, ne, also dass man das planen konnte, wo das Schiff ankommt und langfährt. Und als Fischer ohne nennenswerte Kenntnisse darüber ist das natürlich, wo du dich nur so auf Gefühl und deine Intuition verlässt, ist das natürlich eine ganz andere Welt. Jedenfalls über einen Freund von Captain Whitfield wurde ihm dann sogar ein Studienplatz verschafft an der Bartlett School, wo er dann fortgeschrittene Mathematik, Navigation und Vermessungswissenschaften erlernte und zusätzlich auch noch das Böttcherhandwerk in New Bedford. Müsste auch in Massachusetts sein. Also ich glaube, das ist alles in Massachusetts gewesen. Ich meine, so weit ist man ja nicht unterwegs gewesen in der Zeit. Und das sollte dann später auch noch eine große Rolle spielen, diese ganzen Dinge, die er da gelernt hat, diese ganzen, das ganze Wissen und auch so diese technologische Entwicklung, die ihn auch sehr fasziniert haben. Auf der anderen Seite auch die Freiheit, ne, die Ungezwungenheit im Vergleich zu der doch sehr regulierten und formellen Lebensart in Japan.
Ja,
aber natürlich wollte er zurück in die Heimat. Was natürlich aber auch nicht so einfach war, weil das Sakoku-Regime ja immer noch fortbestand.
Wie lange ist er da jetzt mittlerweile? Was schreiben wir? Also wir haben 1841 ist er auf der Insel gelandet, ne?
Wir sind, komme ich gleich zu.
Okay.
Also er wird bis zum 5. November 1849 wird er in den USA bleiben. Allerdings bestand jetzt das Problem, er musste sich das erstmal leisten können, da wieder zurückzukommen. Also ist ja doch schon eine ganz schöne Reise, vor allen Dingen der Zeit. Und dann kam halt das Problem dazu, dass die Walfangfahrten immer weniger wurden. Weil man den, ich glaube, also ich kann mich dunkel erinnern, dass man den Tran der Wale irgendwie nicht mehr brauchte, weil man das durch Petroleum ersetzen konnte.
Ja, und deswegen waren dann fossile Brennstoffe.
Ja, ja, und so deswegen weiter, in der Zeit eben der Walfang dann auch so langsam einschlief, der ja deswegen extrem stark war. Und deswegen versuchte er halt auf verschiedene Arten die $600 anzusparen, die er da brauchte für seine Reise. Und zu dieser Zeit wurde in Kalifornien Gold entdeckt. Deswegen machte er sich tatsächlich auf, Gold zu schürfen.
Okay.
Also, ne, also tatsächlich ist ja sogar in diesem historischen Moment auch zugegen. Und er schafft es tatsächlich, das Geld anzusparen. Ob das jetzt durch Goldfunde passiert oder durch irgendwelche anderen Arbeiten, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Auf jeden Fall am 5. November 1849 segelt man Giraud auf dem Schiff Stieglitz nach San Francisco. Das dauerte an sich schon mal ein paar Monate. Dann war er in Sacramento nochmal 70 Tage, wo er nochmal arbeiten musste, um das Geld anzusparen. Und dann kehrte er zurück nach Japan.
Wo segelt man denn von der Ostküste nach San Francisco lang?
Nee, keine Ahnung, Mike. Keine Ahnung.
Okay. Hat auch noch einen Panama-Kanal.
Ich gehe mal stark davon aus, dass es da irgendwie
Flüsse bestimmt.
Irgendwelche, dass dieses Stieglitz vielleicht irgendwie so ein Flussschiff war. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wie. Oder es war halt vielleicht eine Passage. Also wie gesagt, ich habe das jetzt ja hart zusammengefasst, dass wir das in diesem Podcast nebenbei machen können und nicht einen kompletten Podcast über die Geschichte. Also die Reise, wie gesagt, dauerte nach San Francisco 3 Monate und dann noch 70 Tage in Sacramento. Und dann ging es eben für ihn nach Hawaii zuerst, weil auf Hawaii sind ja seine anderen Fischerkollegen verblieben.
Ah ja.
Von den 4 Fischerkollegen war jetzt einer verstorben aufgrund einer Verletzung, die er sich während dieses Sturms damals tatsächlich zugezogen hatte. Also der hatte da so einen komplizierten Bruch und irgendwie an den Spätfolgen davon ist er wohl verstorben. Einer war recht erfolgreich auf Hawaii geworden und wollte dort bleiben. Und mit den anderen 2 segelte er dann zurück nach Japan. Das war auch sehr interessant. Die kauften sich ein Boot, mit dem sie sich von einem anderen Schiff haben absetzen lassen. um dann in einer Nacht- und Nebelaktion in Japan anzulanden. Das war dann 1851. Ne? Also du merkst, da ist schon wieder Zeit vergangen. Ja, also an einem Januartag im Jahr 1851 wachten sie dann halt an einem Strand in Japan auf und hatten halt auch keine Ahnung, was jetzt mit ihm passieren würde, ja, wie die Einheimischen auf sie reagieren würden. Und das war eine relativ abgelegene Gegend, die Bewohner hatten auch Angst vor den Fremden, kam aber auch gut dann wieder ins Gespräch. Tatsächlich war Manjiro auf einer anderen Fahrt vorher, der war schon mal mit einem Walfangschiff unterwegs gewesen, war in der Nähe von Japan mal über japanische Fischer gestolpert und konnte sich mit denen nicht unterhalten. Die haben ihn nicht verstanden, weswegen der erste Anlauf tatsächlich auch gescheitert war, nach Japan zurückzukommen. Das hat dann aber funktioniert, weil es waren ja auch seine zwei Kollegen dabei, die dann sicherlich das auch übernehmen konnten, dass er da offensichtlich durch fehlende Praxis so ein Stück weit nicht mehr so geredet hat wie die Leute da. Oder vielleicht sind die Dialekte einfach sehr unterschiedlich. Da kenne ich mich nun wirklich nicht aus. Jedenfalls beschlossen die örtlichen Beamten dann, die einzuknasten, um halt herauszufinden, was da so passiert ist. Und die stellten dann auch schnell fest, dass die über sehr viel Wissen über die westliche Welt verfügten und das natürlich zu wertvoll ist, als dass man sie jetzt bestraft dafür, dass sie jetzt illegal mit Ausländern zu tun hatten. Tatsächlich wurde Manjiro nach 18 Monaten freigelassen. Also die hatten die tatsächlich sehr lange am Wickel. Das, obwohl ihm immer noch keiner traute. Aber man ließ ihn dann halt nach 18 Monaten endlich ziehen. Allerdings mit der Auflage, dass er nicht mehr ein Schiff betreten durfte. Und dass seine Bewegungsfreiheit, die war halt sehr beschränkt. Deswegen zog er zurück in sein Heimatdorf. Zumindest war das der Plan. Bevor dann schon wieder der nächste Befehl einging, nämlich direkt vom Shogunat. Da wurde er nach Nagasaki gebracht, wo er dann nochmal formell verhört wurde. Und als sie dann fertig waren, dann durfte er nach Hause. Und insgesamt hat seine Odyssee 11 Jahre und 10 Monate gedauert.
Dann war er wieder zu Hause.
Nur, dass er dann halt 3 Tage später schon wieder abberufen wurde vom Herrn von Tosa. Das ist so der Obermacker der Region da gewesen. Und zwar mit dem Auftrag, seinen Samurai Englisch beizubringen. So, und dann kommt ja dieser berühmte Moment, wo 1853 Kommodore Matthew Perry mit seinen schwarzen Schiffen Japan dazu zwang, die Häfen für den Handel mit dem Westen zu öffnen. Und das sollte der Moment sein, wo Manjiros Wissen und vor allen Dingen auch seine Sprachkenntnisse eine sehr, sehr große Rolle spielen sollten. Der Shogun rief nämlich nach Manjiro. Der wurde im Dezember 1853 zum Samurai ernannt, direkt in den Dienst des Shogunats unterstellt. Und bekam deswegen dann auch, wegen seiner ehrenvollen Dienststellung, dann einen zweiten Nachnamen. Was eine Ehre ist, die ein ungeschulter Bauer normalerweise gar nicht bekommen konnte. Deswegen quasi den Namen, der so ähnlich klingt wie der des Heimatdorfs. Und in Diensten des Shoguns übersetzt er Bücher über Navigation, Dokumente von ausländischen Botschaften. Er verfasste ein Werk über englische Konversation, er unterrichtete Navigation in der vom Shogunat ins Leben gerufenen Marineschule. Und dann sollte in demselben Jahr noch, also noch 1853, auch der wichtigste Moment seines Lebens passieren. Und einer der wichtigsten Momente der jungen japanischen Geschichte oder der jüngeren japanischen Geschichte im Allgemeinen, weil er nämlich diese Verhandlung mit diesem Commodore Perry und der Öffnung dieser Häfen mitverhandelte. Also er war sozusagen als Übersetzer die Schlüsselfigur dafür, dass es zu diesem friedlichen, in Anführungszeichen friedlichen Austausch zwischen Japan und dem Westen kommen konnte. also ohne sein Wissen, seine Erfahrung mit dieser Kultur und vor allen Dingen seine Sprachkenntnisse, hätte diese Geschichte sich auch anders entwickeln können.
Da hätte es dann wahrscheinlich gekracht oder so, ne? Hm.
Und das ist auch der Grund, warum er dann zum Samurai ernannt wurde, ne? Also wegen seiner Verdienste dann im diplomatischen Sinne und im Sinne dieser Verhandlungsleistung. Also da wird er sozusagen in diesem wichtigen Moment zu einer Schlüsselfigur aufgrund dieser historisch bis zu diesem Zeitpunkt einmaligen Geschichte, dass er eben in der Fremde gelebt hat und diese Bräuche und die Sprache und alles erlernt hat. Und Manjiro Nakahama, der lebte halt dann noch bis 1898, veröffentlichte Bücher, unterrichtete an der späteren Universität von Tokio und wird in Japan jetzt als Pionier geehrt, der nicht nur der erste Japaner in Amerika war, sondern eben auch als Brücke zwischen zwei sehr unterschiedlichen Kulturen vermittelte und diesen Austausch ermöglichte.
Krass. Das kann man wirklich, ja gut, klar, wo sonst sollen sonst irgendwelche Japaner in Amerika, in den USA herkommen, ne? Also, dass man das so wirklich auf den Punkt sagen kann, das war der erste und einzige Japaner, der da irgendwo in den USA gelebt hat. Krass. Krass. Also, das Einzige, was ich darüber weiß, das ist, dieser Start der Handelsbeziehung damals, so, das hat man ja, da hat man ja mal was auch populär kulturell drüber erfahren und so. Das hat ja auch in Japan selber für ganz schöne Verwerfungen gesorgt, ja. Und so. Ne? Also da war ja dann auch nochmal, stand der Kaiser zur Debatte und was weiß ich alles. Dass das an einer Person, so das war mir überhaupt nicht bewusst. Manche, wie war dieser neue Nachname, den er gekriegt hat? Ist das ein Name, den man jetzt irgendwie kennt oder so?
Nakahama. Nakahama, wie der Ort. Also
weil er aus dem Ort kam.
Also okay. Der Ort war ja Nakanohama und sein Nachname war dann Nakahama.
Wie um Gottes Willen bist du jetzt auf den gekommen?
Ich bin nicht auf den jetzt gekommen, sondern ich habe mir den mal aufgeschrieben für später. Ich sammle meine Ideen immer, wenn ich irgendwie...
Ja, wenn ich jemanden mal irgendwie begegne, ja, schreibe ich mir auch mal einen Namen auf. Oder kriege auch ab und zu mal von Leuten einen Tipp, ne, auf Instagram oder so, die da mal was schreiben. Hier wäre doch jemand für einen Kundenservice.
Schreiben die dir, ja? Mir schreibt ja, deswegen nie jemand. Ja, habe ich
schon interessante Vorschläge bekommen.
Das ist,
ja, die denken, du bist schlau genug. Die schreiben mir nur, weil sie denken, hoffentlich kommt der Weichert nicht nächste Woche wieder mit irgendeinem
Fußballer
Kack an.
Ja, die wollen nur verhindern, dass du was über Sportler machst.
Ja, also ich meine, wir hatten schon Lutz Pfannenstiel, ne? Genauso wie König Beob von Bäckche letzte Woche. Von daher ist das schon eine große Bandbreite, ne? Muss man ehrlich sagen. Und du hast ja auch schon irgendwelche Esoterik-Nazi-Tanten und jetzt bis zum japanischen Fischer, obwohl das ja im weitesten Sinne auch Achsenmächte sind.
Du hast es enttarnt, ich rede nur über Achsenmächte.
Okay, nächste Woche dann Italiener oder Rumäne. Ne?
Den Italiener Fall. Hatte ich auch schon. Ich habe ja auch schon über Gramsci gesprochen.
Stimmt, ja.
Und über einen Rumänen habe ich auch, ich glaube Rumänen.
Ach ja, doch, klar, ja.
Es verdichtet sich ein Bild, Mann. Und
die Frau von Ceausescu auch.
Oder ich glaube, es ging um die Frau von Ceausescu, ne?
Ja, genau.
Wild, wild. Mike, mir ist es nicht aufgefallen.
Ja, klar, ich erkenne jetzt ein Muster. Und da machst du hier noch eingangs des Podcasts ein auf neutraler Berichterstatter, ne? Ist klar, jetzt haben wir es langsam enttarnt hier. Okay, ja, das ist schön. Schön, dass wir die Maske endlich runtergerissen haben.
Ja, ich dachte, es ist so Meta, dass es gar nicht auffällt.
Das ist eine Agenda.
Ja.
Da ist System dahinter, ich merke das schon. Ich werde hier voll missbraucht, krass. Knietief im braunen Esoterik-Sumpf bei dir gelandet.
Ja, du bist sozusagen mein rotes Feigenblatt.
Sehr gut. Naja. Nee, aber vielen, vielen Dank. Also wahnsinnig interessant. Also eine Zeit, da hatte ich jetzt überhaupt keine Ahnung, wo das hingehen soll.
Hm. Ich kenne mich da auch viel zu wenig aus mit Shogunat und Meiji-Restauration und so, und aber das ist alles super spannend.
Ja, ja, ne, da haben ja da lokale Adlige da ganz, ganz große Rolle auch gespielt und so, ne? Zu der Zeit hat ja der Kaiser gar nichts mehr zu sagen gehabt oder war sogar ausgesetzt.
Nee, ich glaube, darum ging es ja in der Meiji-Restauration, den Kaiser wieder zurückzuführen,
ja, ja,
an die Macht.
Ja, genau, das war die Reaktion auf diese Öffnung, ne, weil das ja von vielen als Schwäche ausgelegt wurde oder so.
Ohne weitere Kenntnis von Quellen sage ich dazu jetzt nichts.
Das ist nur das, was so ganz, ganz lose bei mir im... Wir hatten mal so ein Abriss in japanischer Geschichte, als es um asiatische Rechtssysteme ging und so. Und da ja Japan sich, sag ich mal, wie soll man sagen, in der Region auch etwas prollig benommen hat, um das mal euphemistisch auszudrücken, ist natürlich das japanische Rechtssystem weit verbreitet gewesen im asiatischen Raum. Und deshalb hat man ja die Geschichte, das hatten wir bei internationalem Privatrecht mal. Na, ist auch egal. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
Sie haben das Recht verbreitet, während sie sehr viel Unrecht verbreitet haben. Das ist ja sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall, klar. Aber jetzt, also gerade um zurückzukommen, ne, also Korea war ja lange, lange Zeit unter japanischer Knute, ne, mit japanischen Gesetzen, japanischer Sprache, mit der Unterdrückung allem Koreanischen und so weiter. Ist viel, viel Unrecht passiert, ne? Und also da hat Japan also auch noch eine große, unbewältigte Geschichte, ne? Das merkt man allenthalben, wenn man in Japan ist und auch mit Leuten über den Zweiten Weltkrieg oder so redet. Da redet man jetzt ja gar nicht vom chinesisch-japanischen Krieg und was mit Korea war und so weiter, sondern jetzt nur mal rein der Zweite Weltkrieg. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland, ne? Wenn man da mit den Leuten redet, also jetzt vom, sag ich mal, vom Aufarbeitungsstatus. Ist schon krass, immer. Auf jeden Fall. Naja. Aber vielen, vielen Dank für den Kundenservice. War eine spannende Reise. War eine spannende Reise. Und dass ich heute am Ende des Tages einen Walfänger als relativ sympathisch empfinde, hätte ich auch nicht gedacht heute Morgen.
Tja, so ist es manchmal, wenn man seine politische Blase verlässt und sich mal den Horizont erweitert.
Ja, aber apropos, also wenn vielleicht ein paar von unseren Zuhörern, weil Captain Paul Watson, der Gründer von Sea Shepherd und Mitgründer von Greenpeace und jetzt von der Paul Watson Foundation, da sitzt er immer noch im Knast in Dänemark, wurde in Grönland festgenommen, weil er japanische Walfangschiffe wieder stellen wollte. Sucht euch mal die E-Mail-Adresse der dänischen Botschaft raus und schreibt da ruhig mal eine Nachricht hin, dass Paul Watson freizulassen ist. Würde mich freuen, wenn er das auch so macht wie ich.
Japan übt da wohl politischen Druck aus oder ist da Dänemark auch sehr uninteressiert?
Ja, ne, die sind aufgrund einem japanischen Haftbefehls ist er auf Grönland festgenommen worden. Naja, da wird er als Terrorist angesehen. Und jetzt geht es darum, ob Dänemark ihn ausliefert oder nicht. Und da schadet das nicht.
Da schließt sich der Kreis.
Klar macht, dass die Weltgemeinschaft darauf schaut. Ja.
Da schließt sich der Kreis. Gut, Mike?
Ich gehe jetzt zum Abendessen mit meinen Jungs und meiner Frau.
Bestell liebe Grüße.
Das ist bei der Essensschlacht mache ich, was es bei der Essensschlacht heute wieder am Abendstisch geht, will meine Frau da nicht alleine lassen.
Erzähl ihnen von Manjiro.
Ja, interessant, mache ich. Also so Robinson Crusoe-mäßige Geschichten mag der eigentlich immer.
Das klingt so nach Abenteuerroman.
Das war wirklich ganz ehrlich bis, also wieder dann noch auf der Farm in USA und so, das war alles noch Romanstoff.
Ja.
Komplett.
Ne? Naja, auch wie der, so
von
auch
einer
wie,
Welt in die andere.
Auch wie der Gold, also Goldgräbermäßig unterwegs ist, das Geld sammelt, um nach Hawaii zu fahren, dort ein Boot kauft, um mit den überlebenden Fischern zurückzufahren und dann in einer Nacht- und Nebelaktion sich dort absetzen zu lassen und dann auf irgendwie auf irgendeiner abgelegenen Insel dann gelandet wird und dann, also ich finde alles von vorne bis hinten ist irgendwie Stoff.
Und dann mal kurz dran beteiligt an einem der der wichtigsten Momente der interkontinentalen Wirtschaftsgeschichte. Mhm.
Ne? Also insane. Also wenn du einen Film darüber drehen würdest, niemand würde das ernst nehmen.
Nee, wirklich nicht. Ja. Ja. Krass. Na, dafür ist ja der Kundenservice da.
Genau.
Mach's gut.
Tschüss.
Das entspricht nicht den vorgefassten Erkenntnisrastern der Leute.